diesem Gottesdienst heute am ersten Sonntag nach Trinitatis. Als ich eben in diese Kirche, in diese schöne Kirche gekommen bin, habe ich festgestellt, ich war schon lange nicht mehr hier und habe hier Gottesdienst gemacht. Deswegen möchte ich mich kurz vorstellen. Ich bin Anita Schürmann. Ich arbeite seit vielen Jahren an den berufsbildenden Schulen in Leer als Schulpastorin. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, was eine Schulpastorin macht. Ich mache vor allen Dingen Religionsunterricht in allen Schulformen, die es dort gibt. Ich gestalte Schulgottesdienste mit Schülern und bin beratend für Schüler und Schülerinnen da, wenn die Probleme haben, bin Ansprechpartnerin, mache alles, was so Lehrer sonst noch so machen. Ja, noch eins zu meiner Person. Ich komme hier ganz aus der Nähe, nämlich eigentlich aus der Nachbarschaft von Frau Grundmann. Ich wohne in Holtland mit meiner Familie. Heute ist der erste Sonntag nach Trinitatis und in diesem Gottesdienst am ersten Sonntag nach Trinitatis geht es um unseren Blick auf den Nächsten. Das Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, dass der auch seinen Bruder liebe oder seine Schwester. Also, es geht um das Gleichnis vom reichen Mann und armen Lazarus. Es geht um die Kluft zwischen Menschen, zwischen arm und reich, zwischen verschiedenen Seiten und zwischen verschiedenen Gruppen. Es geht um Reichtum und Armut. Und wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes, denn so verschieden wir heute Morgen sind, treffen wir uns hier in der Kirche, weil wir nach Gott fragen. Und wir erinnern uns an das Beispiel, das Jesus uns gegeben hat. Und wir vertrauen darauf, dass Gottes Geist unter uns spürbar ist, heute und in alle Ewigkeit. Wir singen nun das erste Lied miteinander, die Nummer 450. Schön ist, dass der Posaunenchor heute Morgen da ist und unsere Lieder begleitet. 450, die Strophen 1 bis 5.
Thank you.
Lass uns nun den Psalm 34 miteinander im Wechsel sprechen. Sie finden den im Anhang unter 718. Und ich bitte Sie, die eingerückten Verse zu lesen. Ich will den Herrn loben alle Zeit. Sein Lob soll immer da in meinem Munde sein.
Meine Seele soll sich rühmen des Herrn, lass es die Elenden hören und sich freuen.
Preiset mit mir den Herrn und lasst uns miteinander seinen Namen erhöhen.
Als ich den Herrn suchte, antwortete er mir und errettete mich aus aller meiner Furcht.
Die auf ihn sehen, werden strahlen vor Freude. Und ihr Angesicht soll nicht schamrot werden.
Als einer im Elend lief, hörte der Herr und half ihm aus all seinen Nöten.
Der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten, und hilft ihnen heraus.
Schmecket und seht, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihn traut.
Fürchtet den Herrn, ihr, seine Heiligen, denn die ihn fürchten, haben keinen Mangel.
Reiche müssen darben und hungern, aber die den Herrn suchen, haben keinen Mangel an irgendeinem Gut.
Wenn die Gerechten schreien, so hört der Herr und errettet sie aus all ihrer Not.
Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind. Und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben.
Der Gerechte muss viel erleiden, aber aus alledem hilft ihm der Herr.
Der Herr erlöst das Leben seiner Knechte, und alle, die auf ihn trauen, werden frei von Schuld.
Lasst uns miteinander beten. Barmherzig bist du, Gott, voller Gnade und Wahrheit. Du sehnst dich nach uns Menschen und willst uns in das Licht deiner Liebe holen, damit wir uns und unsere Mitmenschen sehen, wie du uns siehst, als wertvolle, liebenswerte, wunderbare Geschöpfe. Uns fällt das oft schwer. Wir bitten dich, nimm den Hass aus unserem Herzen. Nimm den Zorn aus unserem Blick. Wasche die Missgunst aus unseren Gedanken und fülle sie mit deiner Güte. Amen. Und das nächste Lied, das wir nun miteinander singen, ist das Lied 432, Gott gab uns Atem.
Thank you.
Epistellesung für den heutigen Sonntag steht im ersten Brief des Johannes im 4. Kapitel. Ich lese die Verse 16 bis 21. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Darin ist die Liebe bei uns vollendet, auf dass wir die Freiheit haben, zu reden am Tag des Gerichts. Denn wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht rechnet mit Strafe. Wer sich aber fürchtet, der ist nicht vollkommen in der Liebe. Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Wenn jemand spricht, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, der ist ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, der kann nicht Gott lieben, den er nicht sieht. Und dies Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, dass der auch seinen Bruder liebe. Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Amen. Und nun lasst uns gemeinsam unseren christlichen Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Wir singen jetzt vom Lied 365 die Verse 1 bis 4.
Thank you.
Gottes und die Gnade Jesu Christi und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Ich lese den Predigttext für den heutigen Sonntag. Er steht bei Lukas im 16. Kapitel. Ich lese die Verse 19 bis 31. Einst lebte ein reicher Mann. Er trug einen Purpurmantel und Kleider aus feinstem Leinen. Tag für Tag genoss er das Leben in vollen Zügen. Aber vor dem Tor seines Hauses lag ein armer Mann, der Lazarus hieß. Sein Körper war voller Geschwüre. Er wollte seinen Hunger mit den Resten vom Tisch des Reichen stillen. Aber es kamen nur die Hunde und leckten an seinen Geschwüren. Dann starb der arme Mann und die Engel trugen ihn in Abrahams Schoß. Auch der Reiche starb und wurde begraben. Im Totenreich litt er große Qualen. Und als er aufblickte, sah er in weiter Ferne Abraham und Lazarus an seiner Seite. Und da schrie er: Vater Abraham, hab Erbarmen mit mir. Bitte schick Lazarus, damit er seine Fingerspitze ins Wasser taucht und meine Zunge kühlt. Ich leide schrecklich in diesem Feuer. Doch Abraham antwortete: Kind, erinnere dich, du hast deinen Anteil an Gutem schon im Leben bekommen, genauso wie Lazarus seinen Anteil an Schlimmem. Dafür findet er jetzt hier Trost, du aber leidest. Und außerdem liegt zwischen uns und euch ein tiefer Abgrund. Selbst wenn jemand wollte, könne er von hier nicht zu euch hinübergehen. Genauso kann keiner von dort zu uns herüberkommen. Da sagte der Reiche: So bitte ich dich, Vater, schick Lazarus doch wenigstens zu meiner Familie. Ich habe 5 Brüder. Lazarus soll sie warnen, damit sie nicht auch an diesen Ort der Hölle, der Qual kommen. Aber Abraham antwortete: Sie haben doch Mose und die Propheten, auf die sollen sie hören. Der Reiche erwiderte: Nein, Vater Abraham, nur wenn einer von den Toten zu ihnen kommt, werden sie ihr Leben ändern. Doch Abraham antwortete: Wenn sie auf Mose und die Propheten nicht hören, dann wird es sie auch nicht überzeugen, wenn jemand von den Toten aufersteht. Die Kluft ist tief in dieser Geschichte und es gibt auch keine Brücke. Man ist entweder auf der einen Seite oder auf der anderen Seite und man kann nicht schnell hinübergehen. Die Erzählung ist radikal. Sie erzählt von Himmel und Hölle und davon, dass es keinen Austausch gibt. Und diese tiefe Kluft zwischen Himmel und Hölle spiegelt die tiefe Kluft, die es auch in diesem Leben gibt, zwischen einem himmlischen Leben auf Erden und einem höllischen Leben auf Erden gibt. Auf Erden ist die Kluft oft nur ein Türspalt, doch der Spalt öffnet sich nicht. Der Reiche ist fein gekleidet, er kann sein Leben genießen und er nimmt nicht zur Kenntnis, dass vor seiner Tür ein Armer liegt. Statt mit Purpur und feinem Leinen ist dieser mit Geschwüren bedeckt. Der Reiche macht noch nicht einmal die Tür auf, um die Reste des täglichen Festmahls nach draußen zu bringen. Er wirft sie lieber in die Tonne. Er will sich dem Blick des Armen nicht aussetzen. Und dann auf Erden ist die Kluft oft nur ein Türspalt, doch der Spalt öffnet sich nicht. In jenem Leben wird die Kluft dann unendlich und davon erzählt diese Geschichte. Sie ist eine Erzählung von Beziehungslosigkeit. Und wer es in diesem Leben nicht schafft, diese Beziehungslosigkeit zu überwinden, wird es auch in jenem nicht mehr schaffen. Von 3 vergeblichen Versuchen wird hier erzählt. Zunächst bittet der Reiche um Erbarmung und ein bisschen Wasser. Und demütig scheint der Reiche selbst im Totenreich nicht geworden zu sein. Er ruft zu Abraham, befiehlt ihm, Lazarus zu schicken. Und als Dienstbote darf Lazarus jetzt arbeiten als der Wasserträger des Reichen. Selbst in der Hölle weigert sich der Reiche noch, Lazarus als einen Menschen wahrzunehmen, mit dem man sprechen könnte. Statt mit Lazarus spricht er mit dem Chef, mit Abraham, mit seinesgleichen. So ist er es gewohnt, die Dinge auf höchster Ebene zu regeln. Ich rufe beim Chef an, der kennt mich. In der Tat, er kennt ihn und erklärt ihnen, warum der Reiche nun ist, wo er ist und Abraham nichts für ihn tun kann. Du hast Gutes empfangen in deinem Leben, Lazarus Böses und jetzt ist es umgekehrt. Nach dem Tod muss der Reiche die Lebenserfahrung des Armen nachholen. Die Bitten um Essensreste, um einen Tropfen Wasser werden nicht erhört. Wie auch Lazarus nun das nachholen darf, was ihm im Leben verwehrt war. Sich in Sicherheit zu wissen. Zweiter vergeblicher Versuch der Kontaktaufnahme. Und als er merkt, dass er für sich selbst nichts mehr erreichen kann, da wird er plötzlich sozial und denkt an die anderen. Allerdings nur an seine Brüder. Die Sippe geht vor. An die anderen denken die Reichen nur innerhalb ihrer Netzwerke. Die Reichen haben ihre eigenen Leute im Blick. Lazarus, immer noch Dienstbote, soll die Brüder warnen. Und auch dies lehnt Abraham ab. Sie haben Mose und die Propheten. Jeder weiß, was zu tun ist. Schau vor deiner Tür. Nichts anderes sagen auch Mose und die Propheten. Aber der Reiche kennt sich und seine Brüder. Auch wenn sie in die Gotteshäuser gehen, sie hören nicht, was dort gesagt wird. Denn wenn sie es hörten, würden sie die Tür öffnen und mit dem reden, der davor liegt. Und unglaublich der dritte Versuch. Wenn jemand von den Toten zu ihnen käme, dann würden sie umkehren. Und darauf das dritte Nein Abrahams. Wer Mose und die Propheten nicht hört, der sieht in einem, der von den Toten kommt, allenfalls ein Gespenst. Jedoch keinen Grund zur Umkehr und Selbstkritik. Was sagt einem ein Auferstandener schon, wenn man nicht zuvor Mose und die Propheten gehört hat? Eine harte Geschichte. Sie ist hart, weil sie uns jede Illusion darüber verwehrt, dass es einmal anders sein könnte. Wer es jetzt nicht schafft, wird es auch in Ewigkeit nicht schaffen. Warum kommt der Reiche selbst in der Hölle nicht zur Besinnung? Und warum treiben ihn nicht einmal die Qualen, denen er ausgesetzt ist, zur Buße? Diese Geschichte aus dem Lukas-Evangelium ist eine Geschichte voller Beziehungsverweigerung. Wer einen Menschen erst gar nicht wahrnimmt, wird auch nie auf die Idee kommen, dass er ihm etwas schuldig geblieben ist. Hoffnungslos, jedenfalls für den Reichen in dieser Geschichte. Anders für den Armen, der nicht nur entschädigt wird, sondern in dieser Geschichte auch einen Namen erhält, Lazarus. Das heißt, Gott hat geholfen. Die Geschichte vom reichen Mann, der keinen Namen hat, ist eigentlich so trostlos, dass man sie gar nicht weitererzählen möchte. Und doch wird sie weitererzählt bis heute. Als die Geschichte von dem, dem sie einen Namen gegeben hat, als die Geschichte vom armen Lazarus. Wir kennen eigentlich immer nur die Namen der Reichen dieser Welt, sei es Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Dieter Schwarz von Lidl, Karl Albrecht. Aber die Namen der Armen kennen wir in der Regel nicht. Die biblische Geschichte gibt Einblick in die Welt Gottes, in der das anders sein wird. Wir könnten diese Geschichte auch lesen als eine Spiegelung der Verhältnisse der beiden vor ihrem Tod. Denn wenn wir genauer hinsehen, hinhören, werden die beiden nicht moralisch beurteilt. Vielleicht geht es also gar nicht um einen Reichen und einen Armen. Vielleicht geht es eher um Reichtum und Armut als solche. Um eine radikale Kritik an den Zusammenhang des Reichtums auf der einen Seite mit der Armut des anderen. Hätte der Reiche das Elend des armen Lazarus gesehen, dann hätte er das Elend verhindern können. Schon die Propheten im Ersten Testament haben das Luxusleben der reichen Oberschicht immer wieder kritisiert. In der Tora, in den fünf Büchern Moses, da zeigen die Wirtschafts- und Sozialgesetze, dass der wichtigste Mechanismus, der Arme weiter in die Verarmung treibt und Reiche immer reicher macht, die Verschuldung ist. Und deswegen gibt es in der Tora ein Zinsverbot und einen Schuldenerlass alle 7 Jahre. Wenn Lukas also hier von Mose und den Propheten spricht, ist das mehr als nur Almosen geben. Denn ist der Kreislauf von Verschuldung und Überschuldung erst einmal in Gang gesetzt, gibt es in der Regel kein Halten mehr. Denn dass das nicht nur ein Problem des alten Israel ist, sondern die Menschheit seit Jahrtausenden plagt bis heute fortwirkt, zeigen auch aktuelle Krisen mit ihren verheerenden sozialen Folgen. Wie sähe nun ein gerechter, ein verantwortlicher Umgang mit Geld bei uns heute aus? Ich weiß nicht, ob Sie es in der letzten Woche mitgekriegt haben, da wurde von der Armutsquote in Deutschland in den Medien berichtet. Vor allem in unserer Gesellschaft von Armut betroffen sind die Rentner, sind Frauen, Alleinerziehende, Behinderte und Geflüchtete. Geringverdiener und chronisch Kranke haben es auch schwer. In Niedersachsen ist jeder sechste Mensch von Armut betroffen, hier bei uns in der Region Weser-Ems sogar jeder fünfte. Diese Zahlen zeigen die Ungleichheit in unserem Land, die dazu führt, dass auch die Spaltung bei uns immer mehr zunimmt. Es würde anders laufen, wenn die Sozialgesetze aus den fünf Büchern Mose bei uns gelten würden. Aber die Gesetze werden in der Politik gemacht. Ich habe in einem Interview gelesen, ein Interview mit einem Ex-Millionär, der 90% seines Vermögens gemeinnützigen Zwecken zugeführt hat, weil er gemerkt hat, er ist ganz weg von dem eigentlichen Leben. Und er sagte in diesem Interview, Millionäre haben keine Ahnung, welche Probleme die Menschen im Land haben, denn sie verkehren nur noch in reichen Kreisen. Und genauso ist es auch in unserer Erzählung. Als Kirche setzen wir uns für eine Werteorientierung ein, die dem Wohlergehen aller dient und alle in den Blick nimmt. Schau vor deiner Tür, so könnte also der Ratschlag heute aus unserer Erzählung lauten. Schau vor deiner Tür, schau hin. Unsere besondere Verpflichtung als Kirche ist es, diesem Anliegen jener Gehör zu verschaffen, die in unserer Gesellschaft leicht vergessen, nicht gesehen werden, weil sie eben nicht auf sich aufmerksam machen können. Das sind die Armen, die Benachteiligten, das sind die Machtlosen, auch die kommenden Generationen. Solidarität und Gerechtigkeit sollten unsere biblischen Leitlinien bei all unserem Denken und Tun sein. Es ist wichtig, dass wir hinsehen und in Beziehung gehen, jeder und jede von uns, aber auch die Menschen, die politisch verantwortlich sind. Also, schau vor deiner Tür. Amen. Wir singen das nächste Lied, die 612. Herr, gib mir Mut zum Brückenbau. gibt noch einige Mitteilungen an die Gemeinde. Wir bedanken uns bei allen, die diesen Gottesdienst vorbereitet haben und ihn jetzt mit uns feiern. Die Kollekte am vergangenen Sonntag betrug 207,91 Euro. Es wurde ein Geburtstagsdank in Höhe von 40 Euro als Zustiftung für unsere Heseler Jud-Geri-Stiftung im Gemeindebüro abgegeben. Vielen Dank auch für diese Gabe. Mit der heutigen Kollekte unterstützen Sie evangelische Frauen in der Landeskirche. Mit der Frauensonntagskollekte werden in diesem Jahr Einrichtungen und Projekte gefördert, die Frauen in unserer Landeskirche, aber auch in den Ländern des globalen Südens unterstützen. Es geht darum, Anteil an Bildung und eigenem Einkommen zu bekommen, sich aus gewalttätigen Beziehungen zu lösen und Hilfen in ihrer Sorgearbeit zu bekommen. Herzlichen Dank schon mal für diese Spenden. Eine herzliche Einladung zu unserem Gottesdienst am kommenden Sonntag, den 14. Juni um 10 Uhr. Er wird von Predigant Clemens Vogt gestaltet. Das Singprojekt für den Waldgottesdienst am 28. Juni startet jetzt wieder. Auch in diesem Jahr sind alle Neugierigen und Gesangsbegeisterten herzlich eingeladen, den Waldgottesdienst auf Gut Stickelkamp musikalisch mitzugestalten. Egal, ob erfahren oder sangesfreudig oder ist egal, jeder und jede können kommen, sind alle herzlich willkommen. Sommerliche Choräle und schwungvolle Stücke werden für diesen Gottesdienst auf Gut Stickelkamp geprobt. Er findet am 28. Juni um 11 Uhr statt. Die Proben dazu sind am 26. und am 23. Juni jeweils um 19.30 Uhr in der Johanneskirche Jeringsveen-Bogenzeglerveen. Alle diese Informationen stehen auch im Gemeindebrief. Mögen Worte aus dem Wochenspruch Lukas 10, Vers 16 Sie in der kommenden Woche begleiten. Christus spricht: Wer euch hört, der hört mich, und wer euch verachtet, der verachtet mich.
Carina Tamm und Tobias Schön wollen am 4. Juli um 16.30 Uhr hier in der Lud-Geri-Kirche in Hesel heiraten. Die beiden sind heute Morgen hier und wir wollen sie mit unseren guten Wünschen in der Fürbitte begleiten. Lasst uns beten. Gott, wir freuen uns, dass Carina und Tobias sich gefunden haben. Wir bitten dich heute, begleite du sie durch diese besondere Zeit der Hochzeitsvorbereitung und lass sie eine schöne Hochzeit erleben. Dein guter Geist sei mit den beiden durch alle Tage ihres Lebens. Mögen Sterne ihnen den Weg weisen und mögen Menschen da sein, die den beiden immer wieder den Rücken stärken. Amen. Ja, und nun singen wir noch einmal, wo ein Mensch Vertrauen gibt, die Nummer 604.
Thank you.
wollen wir miteinander und füreinander beten. Gott, vor dir sind alle Menschen gleich wichtig. Du grenzt niemanden aus. Jeder Mensch ist dein Ebenbild. Wir bringen heute vor dich unsere Sorge angesichts der Verrohung unserer Gesellschaft und zunehmender rechter Gewalt. Es wird so viel Hass verbreitet, so viel Lüge, so viel Angst. Zeig du uns Wege aus dieser vergifteten Atmosphäre, ehe sie unser Land noch tiefer spaltet, ehe aus bösen Worten noch mehr böse Taten entstehen. Wir bitten dich heute für alle, die Zielscheibe von Hassreden werden, verleumdet und beleidigt, eingeschüchtert und bedroht, nur weil sie anders aussehen, anders glauben, anders lieben. Lass sie starken Beistand finden, auch unter uns. Wir bitten dich auch für alle, die in Politik und Öffentlichkeit für das Recht der Schwachen aufstehen, gegen Unmenschlichkeit protestieren, mit Wort und Tat. Bewahre ihnen ihre Empfindsamkeit, ihren kritischen Geist, ihre aufrechte Haltung und reihe uns bei ihnen ein. Gott, schütze uns vor Resignation. Erfülle uns mit deinem heilenden Geist, dem Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Gemeinsam beten wir deine Worte. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nun geht mit dem Segen unseres Gottes in diesen Sonntag und in die vor uns liegende neue Woche. Gott segne uns, dass die Hoffnung auf Gerechtigkeit und Liebe, die Sehnsucht nach Zärtlichkeit und Frieden auf den Flügeln des Windes zu uns reiten. Gott segne uns, dass wir vom Wind der Zukunft ergriffen werden, der uns von dort entgegenkommt, wohin wir nicht mit eigener Macht, aber mit Gottes Hilfe gelangen werden. Gottes Segen begleite uns in das Fest und in den Alltag. Gott segne und behüte uns. Jesu Beispiel beflügle unsere eigene Kraft und in uns allen lebe Gottes Segen. Gott segne uns im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir hören noch mal den Posaunenklang. Thank you. Ihnen allen einen gesegneten Sonntag.